ich glaube, in diesen jetzt erst recht Phasen, in Anführungsstrichen, geht es ganz oft darum, nicht schnell, schnell zu machen, sondern auch mal eben eine Pause zu machen, durchzuatmen und vielleicht auch gemeinsam zu schauen, okay, was macht jetzt gerade am meisten Sinn? Weil die Dringlichkeit ist da, gar keine Frage. Aber bei einer Dringlichkeit ist es eben wichtig, nicht immer das Schnellste zu machen, sondern vielleicht das, was am nachhaltigsten und sinnvoll ist.
Willkommen bei Female Business, der Nushu Podcast. Wir sind Nushu, das Female Business Netzwerk, das tausende Frauen über Branchen, Positionen und Lebensentwürfe hinweg miteinander verbindet. Unsere Mission, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Hier hörst du Frauen, die Female Business neu denken und bekommst ungefilterte Einblicke, spannende Persönlichkeiten, echte Erfahrungen und konkrete Learnings, die dich beruflich und persönlich so richtig weiterbringen. Ich bin Katharina Muth und sage, let's learn, connect, grow. Ich bin nicht so schlau. Das hat Magdalena Rogel tatsächlich von sich gedacht. Kein Abitur, mit 19 zum ersten Mal Mutter, eigentlich Kinderpflegerin. Dann kommt die Trennung und auf einmal ändert sich für Magdalena alles. Mittlerweile ist sie Botschafterin der Emotionen, so hatte ich der Stern genannt. Langjährige Führungskraft bei Microsoft, Diversity- und Inclusion-Expertin, Speakerin, Autorin, derzeit in der Jury bei der Miss Germany-Wahl und seit kurzem im Sabbatical. Nach 10 Jahren Microsoft hat sie sich bewusst eine Pause genommen. Wie fühlt sich das an, wenn man jahrelang gefühlt im Hamsterrad seine Runden dreht, sich mit Aushilfsjobs über Wasser hält und nicht entscheiden kann, Cappuccino oder Windeln? Wie schwer fällt es tatsächlich mal ganz runterzufahren und wie viel bleibt von der Magdalena übrig oder ist noch da, die du vorher warst? Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo Magdalena.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Zu Beginn 3 quick and dirty Fragen zu dir. Bist du bereit?
Absolut.
Dein Buchtipp?
Ich würde sagen, Dare to Lead von Brené Brown.
Wer oder was hat dich als letztes inspiriert?
Total schwierig, weil ich glaube, das sind selten irgendwie so bestimmte Personen, sondern eher Momente. Und ich glaube, mich hat jetzt gerade sehr inspiriert die Roadshow mit Miss Germany, die wir letzte Woche gedreht haben.
Mhm, da werden wir auch nochmal im Gespräch drauf zurückkommen. Finde ich nämlich auch ein super spannendes Thema. Was ist denn dein Guilty Pleasure?
Oh Gott, mein Guilty Pleasure ist definitiv Essen. Ich liebe Essen und ich glaube, es gibt auch ehrlicherweise nichts, was ich nicht esse. Also ja, bei Essen bin ich dabei immer.
Und was ist daran guilty? Was am liebsten? Schweinisches Burger King.
Ach nee, das kann alles sein. Ich glaube, grundsätzlich esse ich tatsächlich sehr gerne gesund, aber manchmal habe ich einfach auch richtig Bock auf irgendwie Schokolade, Pommes, was auch immer. Ich finde, das ist auch wichtig, sich das auch zwischendurch mal zu erlauben.
Absolut. Ich mache das immer, bevor ich in Urlaub starte.
Mhm.
Magdalena, ich fand es sehr spannend. Ich habe dir gestern eine E-Mail geschrieben, um zu sagen, hey, ich freue mich auf unser Gespräch, cool, dass du kommst. Und dann kam erst mal so, ich bin per Mail nicht erreichbar, aber ja, du kannst mich gerne bei LinkedIn anschreiben.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ob sie jetzt ganz viele Nachrichten bei LinkedIn bekommt, wie sehr passt denn das für dich dann mit dem Runterkommen zusammen? Oder siehst du LinkedIn dann einfach als eine andere Kontaktaufnahme und nicht ganz so auf dein Berufliches bezogen?
Ich glaube tatsächlich, für mich ist LinkedIn einfach irgendwie ein anderer Kanal und bei E-Mail ist es gerade sehr wichtig, dass ich eine Auto-Reply drin habe, weil ich eben im Sabbatical bin und dass die Leute auch einfach wissen, hey, ich bin gerade bei Microsoft nicht erreichbar, auch vielleicht für Themen oder für Projekte, was Microsoft betrifft, gerade nicht ansprechbar. Auf der anderen Seite ist es mir natürlich wichtig, in meinem Sabbatical auch weiterhin für diese Themen einzustehen, für die ich mich so lange schon engagiere und da jetzt nicht irgendwie komplett abzutauchen. Und deshalb habe ich das da hinterlegt. Es hält sich in Grenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett irgendwie zugespammt werde. Es kommen schon viele Nachrichten, aber es ist ja dann auch immer meine Entscheidung, auf was ich antworte und auf was vielleicht nicht.
Ja, ich habe gesehen, dass du dort weiterhin aktiv bist und für mehrere Themen ja auch brennst. Das heißt, das ist eigentlich nicht das, wovon du eine Pause brauchst.
Ja, ich würde auch generell sagen, es ist gar nicht so, dass ich von irgendwas unbedingt gerade eine Pause brauche. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ich mir gerade eine Pause nehme. Und nein, ich brauche von den Themen überhaupt keine Pause, ganz im Gegenteil. Also ich habe auch schon seit Jahren neben meiner Festanstellung eine Selbstständigkeit, eben als Autorin, als Speakerin und mit den ganzen anderen Dingen, die ich mache. Und diese Selbstständigkeit läuft auch weiter. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich quasi komplett gar nicht arbeite. Aber es ist eine andere Art zu arbeiten. Und ich glaube, nach 10 Jahren Corporate-Welt, viele, die zuhören und vielleicht mal in der Corporate-Welt gearbeitet haben, glaube ich, wissen, was Corporate eben auch so mit sich bringt. Ich glaube, es ist gerade für mich ganz wichtig, so ein bisschen innezuhalten und auch mal vielleicht so ein bisschen mehr selbst entschieden, die Dinge zu tun, die ich wirklich tun möchte und dann einfach, ja, vielleicht mich in dieser Zeit auch ein bisschen zu reflektieren und ja, nochmal nach 10 Jahren umzuschauen.
Jetzt habe ich gerade im Intro schon erzählt, dieses Hamsterrad war bei dir die ganze Zeit sich am Drehen. Wie ist denn dieser Punkt entstanden, dass du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt mal aktiv raus, ich mache dieses Sabbatical?
Also es war auf jeden Fall keine Entscheidung oder kein so ein Moment, wo ich gesagt habe, so ja, ich mache ein Sabbatical. Ich glaube, das war so ein ja Prozess und irgendwie so ein Weg, der so kam. Ich habe gemerkt, vor allem seit der zweiten Amtszeit von Trump, dass sich da für mich persönlich irgendwie sehr viel durch diesen Moment verändert hat. Ich war extremst erschüttert. Und dadurch hat sich natürlich auch nochmal meine Haltung zu den Themen, ich würde sagen, verstärkt und auch diese Dringlichkeit, was die Themen betrifft. Und dann gleichzeitig aber die Entwicklung zu sehen, dass es gesellschaftlich, politisch, aber auch eben bei vielen Unternehmen irgendwie einen starken Rückschritt gibt, was die Themen betrifft, hat bei mir so ein Jetzt-erst-recht-Gefühl ausgelöst. Und ich habe gemerkt, dass ich dann eben die Monate seit der Wahl bis dann eben Anfang 26 und so, habe ich einfach gemerkt, ich bin so sehr in diesem jetzt erst recht, ich muss ganz, ganz viel tun und ich muss noch mehr und ich muss noch mehr. Und ich war schon immer eher die Person, die zum Beispiel ihren Laptop mit in Urlaub genommen hat, auch irgendwie so Mädelsurlaub am Wochenende und dann immer dabei oder auch mal abends, wenn wir essen waren, ich muss noch schnell eine E-Mail schreiben und so weiter. Weil es für mich eben nie nur ein Job ist oder war, sondern immer eine absolute Leidenschaft. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viele positive Seiten, aber es ist für mich auch ein Stück weit dann ungesund geworden. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr gut schlafen kann, dass ich irgendwie nachts immer aufwache und sofort meine To-Do-Listen durchgehe und was ist jetzt das Wichtigste, was muss ich umsetzen. Ich habe gemerkt, dass es mir sehr schwer fällt, irgendwie mich wirklich auf Gespräche einzulassen, wenn ich mich mit FreundInnen getroffen habe oder auch mit den Kids, dass ich immer mit dem Kopf schon war, okay, was ist jetzt das nächste To-Do, was ist die nächste Sache, um die ich mich kümmern muss und das ist einfach keine gesunde Entwicklung und trotzdem war es total schwer, weil ich eben dieses jetzt erst recht Gefühl hatte und ich glaube für mich dann zu verstehen, jetzt erst recht kann eben auch bedeuten, ich mache eine Pause von meinem Corporate Job, um jetzt erst recht nochmal stärker schauen zu können, wie kann ich mich in meinen Ehrenämtern engagieren, wie kann ich mich auch mit Leuten vernetzen, wie kann ich mich austauschen und wie können wir auch gemeinsam schauen, was müssen wir jetzt sinnvoll tun und ich glaube in diesen jetzt erst recht Phasen, in Anführungsstrichen, geht es ganz oft darum, nicht schnell, schnell zu machen, sondern auch mal eben eine Pause zu machen, durchzuatmen und vielleicht auch gemeinsam zu schauen, okay, was macht jetzt gerade am meisten Sinn? Weil die Dringlichkeit ist da, gar keine Frage, aber bei einer Dringlichkeit ist es eben wichtig, nicht immer das Schnellste zu machen, sondern vielleicht das, was am nachhaltigsten und sinnvoll ist.
Wie hat sich denn aber dann der erste Tag deines Sabbaticals angefühlt? War das erstmal so, huch, was mache ich denn jetzt? Oder nee, es geht dann eben auf anderen Ebenen weiter, weil du das ja eben so gewohnt bist. Also ich stelle mir das einfach schwer vor, zu sagen, okay, jetzt drücke ich die Bremse, aber irgendwie macht mich das ja auch aus.
Ja, ja. Also auch da hatte ich, glaube ich, das Glück, dass es eher so ein Prozess war und nicht so jetzt ein harter Cut. Wir haben bei Microsoft schon ganz lange ein Arbeitsmodell, das heißt Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Das heißt, ich war schon immer wahnsinnig flexibel in der Art, wann und wie ich arbeite und auch wo ich eben arbeite. Und habe das schon immer sehr stark eben mit meinen Ehrenämtern und mit meiner Selbstständigkeit verbunden. Trotzdem war es dann natürlich so, dass ich plötzlich keine Teams-Calls mehr hatte, in die ich rein musste. Das ist ja oft so was irgendwie die Corporate-Welt auch sehr bestimmt. Und das hat sich schon anders angefühlt. Und ja, es gab schon auch zwischendurch Momente, wo ich dann so dachte, so, oh, muss ich jetzt gerade gar nichts machen? Und ich merke, dass ich lernen muss, nicht zu müssen. Mhm. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch nach wie vor ganz viel zu tun und bin auch sehr froh darüber, dass ich so viel zu tun habe. Also ich habe ja am 1. Juli bin ich in Sabbatical gestartet und im Juli waren dann noch ganz, ganz viele Vorträge, weil da ja immer noch relativ viele Konferenzen auch sind. Und ja, es ist nicht so, dass es mir irgendwie langweilig ist, aber ich versuche schon, diese Momente sehr bewusst auch wahrzunehmen, wo ich gerade mal nichts muss und das dann auch auszuhalten.
Mhm. Jetzt planen ja viele dann im Sabbatical Reisen. Gut, du warst jetzt in Marokko gerade, du machst die Projekte weiter. War trotzdem so ein typisches Sabbatical-Klischee, wo du gesagt hast, nee, das mache ich nicht?
Also ich glaube tatsächlich so dieses, irgendwie Selbstfindung, Weltreise, whatever, das war bei mir nie der Plan. Mhm. Also es gibt für mich kein Leben, vor dem ich gerade flüchten möchte. Ich liebe mein Leben. Ich bin sehr dankbar und sehr glücklich in meinem Leben. Ich merke aber nur, dass ich eben ein paar Parameter auch ändern sollte. Und ja, also es war ganz interessant, dass eben ganz viele gefragt haben, so ja, und wann geht's los, wo reist du hin? So nee, also Marokko eben, wie du sagst, war jetzt ja ganz normal in Anführungsstrichen natürlich schon großer, aber es war einfach der Sommerferienurlaub mit den Kids. Und ansonsten gibt's da jetzt gar nichts Großes, weil ich wirklich sehr glücklich bin, so wie alles gerade läuft.
Welche Emotion hat dich denn jetzt dann am meisten überrascht, außer dieses, ich muss mal nichts müssen?
Ich glaube, also überrascht hat es mich jetzt nicht, weil ich das schon leider von mir wusste und auch reflektiert habe, aber es war schon ein bisschen schmerzhaft, das nochmal so deutlich zu sehen, dass ich oft meinen persönlichen Wert sehr darüber definiere, wie viel ich eben arbeite, was ich mache, wie wichtig in Anführungsstrichen ich auch bin. Und das war schon ein bisschen komisch. Und auf der anderen Seite irgendwie jetzt auch eben wirklich mehr Zeit mit den Kindern zu haben. Das war was, worauf ich mich total gefreut habe. Geplagt von einem schlechten Gewissen aus den letzten 20 Jahren, wo ich irgendwie nie so richtig mal die Kids im Fokus haben konnte. Und ja, es war durchaus oder ist durchaus auch so ein bisschen manchmal schmerzhaft festzustellen, dass eben so Kinder, die 20 und fast 16 sind, jetzt vielleicht gar nicht so Bock drauf haben, wahnsinnig
die
Zeit
mit ihrer
Mama zu verbringen. und ich glaube, das habe ich mir so ein bisschen naiv, idyllisch festgestellt, wie viel ich jetzt vielleicht auch mit den Kids mache. Und die Kids so, zwischendurch ist mal okay, aber muss jetzt auch nicht so viel sein. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön zu sehen, dass sie so selbstständig sind und einfach ihr Leben auch leben. Und wir eine schöne Zeit zusammen haben.
Du hast dir jetzt erstmal den Plan gesetzt bis Ende des Jahres, oder?
Mhm.
Und kommen jetzt schon nach 2 Monaten die ersten Gedanken, wie geht's dann weiter? Oder sagst du, nö, das mache ich eine Woche vorher?
Die Gedanken kamen quasi schon, bevor ich das Sabbatical angefangen habe. Und das sind natürlich auch die Fragen, die von vielen Leuten kommen. So, ja, und was ist dann? Was machst du dann? Was ist der Plan? Aber genau davon will ich eben wegkommen, diesen klaren Plan zu haben und irgendwie genau das schon durchzutakten. Und ich weiß, das ist für mich sehr schwierig, weil ich auch durch meine eigene Geschichte natürlich sehr sicherheitsorientiert bin. Ich war die meiste Zeit alleinerziehend. Ich musste immer irgendwie gucken, wie komme ich über die Runden. Und dann hat man natürlich so ein großes Sicherheitsbedürfnis. Aber ich versuche eben sehr bewusst, wenn dieser Gedanke kommt oder wenn dieses Gefühl wieder kommt, so ja, was ist dann aber, das zu parken und auch darauf zu vertrauen, dass das schon so kommt, wie es auch kommen soll, auch auf mich selbst zu vertrauen. Und ich glaube, das ist das Schöne, wenn man so ein bisschen älter wird. Ich bin dieses Jahr 40 geworden und es war für mich ein ganz schöner Moment, auch irgendwie natürlich zurückschauen zu können und zu wissen, ja, mein Leben war in vielen Situationen echt nicht easy, aber irgendwie habe ich das immer geschafft, dann aus diesen Situationen auch was Sinnvolles zu machen. Und es hat sich dann irgendwie immer alles ergeben. Und ich versuche eben darauf zu vertrauen und mir aber auch den Raum zu geben, diese Zeit jetzt wirklich zu nutzen. Weil ich glaube, wenn ich schon direkt ein Ergebnis jetzt im Plan habe, so das passiert dann ab 1.1., dann mache ich mir eigentlich das alles kaputt, was ich ja an dieser Zeit machen wollte. Eben mal wieder ein bisschen mehr zu mir selbst finden, auch ein bisschen gucken, was treibt mich an, was macht mir Spaß. Und deshalb versuche ich wirklich dieses Ziel so ein bisschen wegzuschieben.
Das ist gut. Du hast gerade schon deinen Werdegang angesprochen und als ich in der Vorbereitung auch ein Interview mit dir gesehen habe, dachte ich mir so, okay, krass, ich komme mit meinem Leben so schon nicht klar. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, irgendwie ja super früh Mama zu sein, alleinerziehend zu sein. Dann, wenn ich es richtig verstanden habe, warst du ja eigentlich Kinderpflegerin, bist dann da raus, bist in die Unternehmenskommunikation gegangen, bist dann zu Microsoft. Ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, wo kriegt man so viel Kraft her?
Ja, das frage ich mich rückblickend auch oft. Also tatsächlich ist es für mich ganz schwierig, irgendwie nachzuvollziehen, wie hat das damals alles funktioniert. Aber ich glaube, viele, die jetzt vielleicht zuhören und selbst mal in so einer Krisensituation waren, wissen, es funktioniert dann, weil man funktioniert einfach. Und für mich gab es gar keine andere Option und es gab kein drüber nachdenken. Vielleicht war auch mein Vorteil, dass ich so jung war, dass ich vielleicht noch sehr viel auch Energie hatte, aber ich bin eben auch ein total dickköpfiger Mensch und gleichzeitig wahnsinnig optimistisch. Und ich glaube, diese Kombi hat mich schon so weit getragen, weil ich eben nie bereit bin, irgendwie aufzugeben oder Dinge einfach hinzunehmen. Und gleichzeitig aber irgendwie immer diesen Optimismus habe, dass ich denke, so, nee, es wird schon werden. Es wird schon eben. Und ich glaube, das hat mich sehr stark angetrieben und natürlich auch einfach diese Kinder zu haben und nicht jetzt einfach nur für mich selbst verantwortlich zu sein. Ich glaube, da hätte es dann wahrscheinlich viele Momente gegeben, wo ich mich dann doch vielleicht mal hätte fallen lassen. Aber wenn man einfach auch noch für zwei andere Menschen verantwortlich ist, dann ist es ein ganz anderes Gefühl. Und dann hat man, glaube ich, auch noch mal einen anderen Antrieb, vielleicht die Dinge dann trotzdem zu machen, durchzuziehen und weiterzumachen. Aber ich möchte es auch nicht schönreden. Das ist mir auch ganz wichtig, da transparent und ehrlich zu sein. Ich hatte sehr, sehr viele Momente, wo ich wirklich gar nicht mehr konnte, wo ich beim Abendessen mit den Kindern am Tisch eingeschlafen bin, wo ich heulend auf dem Küchenboden saß, weil ich keine Kraft mehr hatte, jetzt auch noch die Küche aufzuräumen nach einem langen Arbeitstag und eben den Kids. Und das finde ich eben auch wichtig, dass wir da auch offen und ehrlich drüber sprechen, weil ich das ja mehr und mehr höre, auch so von jungen Frauen, die ganz entschlossen sind und sagen, wir können alles haben und wir können alles erreichen und es funktioniert alles. Und ich dann immer so ein bisschen so, naja, schon, aber. Und das ist mir wichtig, da ehrlich zu sein.
Ja, so ein bisschen dieses, wir können alles haben, nur nicht gleichzeitig.
Ja.
Weil du gerade von dem Antreiber gesprochen hast und auch zuvor über Trump und darüber gesprochen hast, wie sich das für dich auswirkt. Ich habe in einem Interview mit dir gehört und das fand ich sehr, sehr spannend, dass du Wut einen extremen Antreiber findest. Erzähl mal.
Ja. Ich hab sehr spät zu Wut gefunden. Ich war Mitte 20 und bis dahin habe ich wirklich versucht, diese Emotion Wut komplett aus meinem Leben auszuklammern, weil ich in meiner Kindheit da sehr, sehr schwierige Erinnerungen daran habe und ich für mich einfach dachte, Wut ist was ganz Schlimmes und ist was Schlechtes und das hat in meinem Leben nichts zu suchen. Nachdem ich mittlerweile ja auch ein Buch über Emotionen geschrieben habe, weiß ich, man kann keine Emotionen einfach ausklammern. Alle Emotionen sind irgendwo in uns und wenn wir versuchen, die auszuklammern, dann verdrängen wir die nur. Für mich war es tatsächlich dieser Moment, als ich plötzlich alleinerziehend war und es war für mich ganz schwierig, weil es war wirklich mein absoluter Lebenstraum, ganz jung diese Familie zu haben, diese vermeintliche Bilderbuchfamilie und mein damaliger Mann hat eben früher als ich erkannt, dass das nur ein Bilderbuch war und nicht das, was wir eigentlich wollten. rückblickend bin ich da ehrlicherweise dankbar dafür und wir verstehen uns heute auch wahnsinnig gut, aber in dem Moment war es für mich der Horror, weil mir einfach der Boden unter den Füßen weggezogen wurde und ich da stand und überhaupt nicht wusste, wo oben und unten ist. Und ich habe erst versucht, das sehr stark mit einer, rückblickend kann ich sagen, toxischen Positivität irgendwie zu sehen und so, naja, das wird schon, kriege ich schon. Und ich hatte aber eben so einen Moment, da habe ich mich selbst im Spiegel gesehen und dachte mir, was, wem versuchst du hier irgendwas zu beweisen und was machst du hier? Und dann habe ich eben gesagt, so, jetzt muss mal alles raus und jetzt darf mal alles raus. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Wut da ist. Und das ist total verständlich. Also ich war 26, alleinerziehend mit zwei kleinen Kindern in einer der teuersten Städte Deutschlands, mit dem Gehalt einer Kinderpflegerin. Mein Lebenstraum war weg. Natürlich war ich wütend. Und ich glaube, das Wichtige ist zu verstehen, eine Wut ist dann gefährlich, wenn wir sie gegen andere richten. Aber wenn wir eine Wut fühlen, wenn wir ihr Raum geben, kann eine Wut ganz wichtig sein, weil es ein unglaublich starkes Gefühl ist. Mhm. Und ich wünsche mir, dass alle, die jetzt gerade zuhören, vielleicht mal zurückgehen in den Moment, wo sie das letzte Mal so richtig wütend waren. Das ist eine enorme Kraft, die wir da im Bauch haben oder in der Brust, je nachdem, wo das bei uns hängt. Und ich glaube, wenn wir dieser Kraft eben den Raum geben, dann kann die uns extrem antreiben. Und ich habe in dieser Situation damals eben gemerkt, dass diese Wut für mich die Kraft ist, dass ich daraus wirklich den Mut schöpfe, dann diesen Quereinstieg zu machen und zu sagen, so okay, mein Dickkopf und ich krieg das hin und ich werde das schaffen und ich will nicht aufgeben. Und ich glaube, dass Wut und Mut sprachlich so nah beieinander liegt, ist vielleicht kein Zufall. Und für mich war es wirklich ganz, ganz spannend zu sehen, dass in dem Moment, als ich das erste Mal in meinem Leben der Wut wirklich Raum gegeben habe, dass daraus ganz viel Kraft und ganz viel Mut entstanden ist. Und seitdem hatte ich oft Situationen, natürlich nicht mehr so groß, aber oft Situationen, in denen ich sehr, sehr bewusst eine Wut gefühlt habe und auch eine Wut bewusst Raum gegeben habe, weil ich es eben unglaublich beeindruckend finde, wie viel Kraft darin steckt.
Wie gibst du der Wut Raum? Ich kann mir jetzt zum Beispiel gerade nicht vorstellen, dass du dann da wild rumschreist.
Nee, eben. Also das, ich glaube, das ist der große Trugschluss, den ganz viele Menschen haben, dass es bei Emotionalität immer darum geht, dass wir die Emotion sofort nach außen richten. Wie du sagst, rumschreien oder weinen im Büro und so weiter. Das ist alles das nicht, was ich meine mit Emotionalität. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, die Emotionen erstmal selbstbewusst wahrzunehmen. Und ich habe es gerade jetzt schon so gesagt, selbstbewusst. Und Selbstbewusstsein ist ja auch so ein Wort, so ein Begriff, den wir ganz falsch benutzen im Alltagssprachgebrauch. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind über uns selbst und überhaupt erstmal bewusst wahrnehmen, welche Emotionen fühle ich wann und warum. Und dabei geht es nicht darum, eben, wie du sagst, die Wut jetzt rauszuschreien, sondern erstmal wahrzunehmen und vielleicht mal kurz durchzuatmen und zu merken, so, wow, das ist eine ganz schöne Kraft, die da gerade in mir ist. Ja. Und ich glaube, wenn wir diesen Moment haben, dass wir das wahrnehmen, dann haben wir schon den Moment eigentlich fast übersprungen, indem wir so diesen Impuls haben zu schreien. Weil dieses Schreien ist eigentlich dieses, es muss raus, weil wir es gar nicht irgendwie reflektieren können. Aber wenn wir es reflektieren und wahrnehmen, dann haben wir eben die Chance, diese Kraft auch zu nutzen und zu sagen so, Halleluja, da ist aber gerade eine Kraft unterwegs. Ja. Was mache ich damit? Ja. Und wie nutze ich diesen Antreiber jetzt? Und dann verschwende ich eben diese Energie nicht, indem ich rausschreie. Auch das ist manchmal total okay, wenn man ins Kissen schreit oder whatever. Ja, finde ich auch, manchmal ist das befreiend. Aber ich glaube eben, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, Emotionen zu kanalisieren und dann auch sinnvoll zu nutzen.
Genau, und dich hat es mutig gemacht. Du hast dann beschlossen, ich mache was anderes. Das finde ich, ja, mutig.
Ja, also ich in dem Moment hat sich's für mich gar nicht so mutig angefühlt, sondern es war irgendwie eher so, naja, ich muss ja irgendwas machen. Also ich hatte, glaube ich, auch in der Zeit nie so Situationen, dass ich lange überlegt habe, sondern es war halt einfach so, naja, mache ich jetzt. Ich habe hier einen Aushilfsjob, den ich machen kann. Let's go. Und das war für mich erstmal sehr komisch, dann in so einer komplett anderen Welt unterwegs zu sein, weil wenn man aus der sozialen Arbeitswelt kommt, die ist ja sehr menschlich geprägt, sehr empathisch, sehr emotional. Und dann plötzlich in dieser Businesswelt zu sein, in der alles wirklich komplett anders läuft und irgendwie Menschen gefühlt wie Roboter funktionieren, das war hart, aber für mich auch ganz spannend, mich in dieser neuen Welt dann zurechtzufinden und auch selbst noch mal ganz neu wahrzunehmen.
Was hast du aber aus deiner Kinderpflegerinnentätigkeit mitgenommen in diese Businesswelt?
Erstmal gar nichts. Und ich glaube, das war ein ganz großer Fehler, weil ich wirklich dachte so, ich muss jetzt komplett anders funktionieren und das ist jetzt hier eben eine Businesswelt und das lasse ich alles.
Und eine andere Magdalena.
Genau, ja. Also ich habe wirklich versucht, ein anderer Mensch zu sein und ganz anders zu funktionieren. Ich glaube, viel waren da auch Impostergefühle mit drin, weil ich eben wusste, okay, ich arbeite jetzt hier mit lauter Menschen, die haben Abitur und Hochschulstudium. Beides habe ich bis heute nicht. Und ich hatte eben das Gefühl, ich muss irgendwie so eine Rolle spielen und ich muss irgendwie versuchen, dazuzugehören. Und das habe ich versucht. Das hat ein paar Jahre so mehr oder weniger gut funktioniert. Und ich habe dann aber für mich auch gemerkt, so nee, so kann ich nicht weitermachen. Und ich hatte eben ganz viele Situationen, wo ich dann weinend auf der Bürotoilette saß und mir dachte, was mache ich hier, was ist hier los mit den Leuten, warum sind die so miteinander? Und aber wenn man halt, da war ich dann Ende 20, wenn man Ende 20 ist, ist man jetzt vielleicht auch noch nicht, oder hatte ich zumindest noch nicht so dieses Selbstvertrauen, da auch gegen anzusprechen. Mhm. Und musste mich da erst zurechtfinden. Und ich glaube, es war tatsächlich erst dann mit meinem Wechsel zu Microsoft, wo ich dann auch das erste Mal eben eine Teamverantwortung hatte, dass ich gemerkt habe, ich kann kein Team führen, wenn ich eine Rolle spiele. Ich kann ein Team nur führen, wenn ich bin. Und dann habe ich ganz viel wiedergefunden. Mhm. Eben meine Empathiefähigkeit, das Thema Emotionen, was ich eben sehr stark auch in meiner Ausbildung gelernt habe. Und ganz viele Dinge eben, Entwicklungspsychologie, Pädagogik, all das, was ich in der Kinderpflegerinnenausbildung gelernt habe, war dann wirklich plötzlich wieder da und ist bis heute, glaube ich, mein wichtigster Werkzeugkoffer.
Und es wahrscheinlich bekommst du auch oder hast von deinem Team die Rückmeldung bekommen, wir finden es voll gut, dass du das drauf hast, oder?
Ja, also ich glaube, am Anfang waren wir alle so ein bisschen so, wie funktioniert das jetzt? Und auch da wieder viel Impostergefühl bei mir. So kann ich jetzt Leuten, die vermeintlich viel schlauer sind, in Anführungsstrichen als ich, kann ich denen sagen, was sie tun sollen. Aber ich glaube, wir haben uns da alle gut drauf eingelassen und haben einfach gemerkt, so hey, das funktioniert für uns. Und ich bin bis heute kein Mensch, der hierarchisch denkt. Also mir geht es überhaupt nicht darum, dass ich Menschen sagen will, was sie tun sollen. Mhm. Ich glaube auch, das ist ein falsches Verständnis von Führung. Für mich ist mein Verständnis von Führung, ich möchte Menschen ermutigen, ich möchte Menschen empowern, ich möchte Dinge aus dem Weg räumen, damit die ihre Sachen tun können. Und für mich war auch sehr schnell klar, ich möchte mit Menschen arbeiten, die in ihrem Fachgebiet schlauer sind als ich. Mhm. Und mir geht es nicht darum, dass ich die bin, die alles weiß und alles versteht, sondern dass ich die bin, die irgendwie schaut, okay, und wie kriegen wir diese verschiedenen Menschen am besten zusammen und wie gehen wir ein Projekt am besten an? Ich kann, glaube ich, sehr gut strategisch denken. Ich bin aber wahnsinnig schlecht in der Ausführung, also so und ich glaube, das war wichtig, da für mich diesen Weg zu finden und das hat mit dem Team immer extrem gut funktioniert und auch meine Führungskräfte, glaube ich, konnten da immer dann ganz gut umgehen, vielleicht nach einem ersten Störmoment und haben gemerkt, so okay, die macht das vielleicht anders, aber
gut, genau. Ja. Ist es dann jetzt so, wo du auch jetzt nur 2 Monate bisher raus bist, mir ging es so, dass ich in der Elternzeit ehrlich gesagt gemerkt habe, dass ich einen extremen Blick von außen auf einmal drauf habe, also dass ich Dinge anders hinterfragt habe, in dem Moment, wo ich nicht mehr drin gesteckt bin. Geht's dir jetzt auch so, dass du jetzt gerade auch über, sei es über deine Führungstätigkeit, über Dinge, Gespräche, Emotionen, wie auch immer, dass du jetzt mal kurz wie so ein Glasglockenmoment hast, wo du mal kurz von außen guckst und denkst, ah ja, okay, nehme ich mir mit oder sehe ich gerade anders? Ich lerne gerade irgendwie was daraus, weil das fand ich sehr spannend, dass dieses mal kurz raus sein echt bedeuten kann, dass man Dinge ganz anders wahrnimmt.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich merke da jetzt schon ganz, ganz viel. Und ich glaube, wie du sagst, es ist extrem wertvoll, mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Und für viele Menschen ist das nicht möglich. Und mir ist auch sehr bewusst, dass es ein riesiges Privileg ist, dass ich das gerade so machen kann. Aber ich merke eben auch, wie wichtig und wie wertvoll das ist. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf meinen Job, sondern auf mein ganzes Leben. Also ich glaube, ich habe vor allem in den letzten Wochen und Monaten ganz, ganz stark gemerkt, was für ein riesiges Glück ich habe für die FreundInnen in meinem Leben. Und ich habe das, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es für selbstverständlich genommen, aber es war irgendwie so einfach halt Teil meines Lebens. Und jetzt aber eben wirklich zu sehen, wie besonders das ist und was da für eine bedingungslose Unterstützung da ist, gleichzeitig aber auch für eine absolute Klarheit, mir auch sehr deutlich und ehrlich zu sagen, was sie denken und wie das ist und eben für mich auch nochmal wahrzunehmen, das ist für mich ein... Das ist für mich meine Familie. Ich finde das ganz schade, dass wir gesellschaftlich in Beziehungen fast auch so Hierarchien haben oder so Unterscheidungen irgendwie. Das ist quasi Familie, also genetische Verwandtschaft, sage ich jetzt mal. Dann das ist unsere romantische Partnerschaftsbeziehung und dann kommen irgendwie FreundInnen. Und für mich ist sehr klar geworden, nee, das möchte ich nicht. Mhm. Also das ist für mich Familie, teilweise sehr viel mehr Familie, als es vielleicht andere Menschen sind in meinem Leben. Und das hat einfach auch einen ganz, ganz großen Wert für mich und eben auch für die Arbeit, die ich mache in ganz vielen Dingen. Also ja, ich glaube, diese Perspektive, wie du es gesagt hast, von außen mal auch nochmal drauf zu schauen, sich auch das eigene Leben mal nochmal genauer anzuschauen und das ist sehr wertvoll und sehr wichtig, um vielleicht auch zu sehen, was war bis dahin gut oder bis hierhin gut und was möchte ich aber vielleicht nicht mehr so weitermachen. Und auch umgekehrt zu sehen, so, nee, das ist ganz wertvoll und das ist ein ganz großer Teil und das soll vielleicht auch nochmal mehr Bedeutung und Raum in meinem Leben bekommen.
Ich stelle mir das gerade wie so eine Post-it-Wand vor. Das nehme ich mit und das lasse ich zurück.
Ja, genau.
Wie bei dir in der Wohnung so an der Wand.
Ja, vielleicht mache ich das mal genauso.
Jetzt bist du gerade, und das zum Thema auch von außen betrachten, weil ich das sehr, sehr spannend finde, in der Jury von Miss Germany. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Weil Miss Germany hat sich ja in den vergangenen Jahren extrem gewandelt. Mhm. Also eine Wahl vor 30 Jahren war ja noch eindeutig anders, als sie es jetzt ist. Wie bist du dorthin gekommen und warum sagst du, okay, das passt einfach perfekt zu mir und du betrachtest dort ja auch Menschen eigentlich von außen. Mhm. Wie schwer ist es für dich, das sozusagen dann zu bewerten? Mhm. Also ich stelle mir das sehr schwer vor. Das war jetzt eine sehr komische Frage.
Aber nee, also es ist unglaublich schwer. Aber es ist auch eine riesengroße Ehre. Und wie ich da hingekommen bin, ist es irgendwie eigentlich eine total schöne Geschichte. Ich habe vor mehr als 5 Jahren hat mir eben ein Max Klemmer geschrieben und meinte, ja, er ist der neue Geschäftsführer von Miss Germany und sie machen so einen Podcast und ob ich mal in den Podcast kommen würde. Und ich habe nur gelesen Miss Germany und dachte mir so, nee, ganz sicher nicht. Also wenn ich für eins eben nicht stehe, dann ist es irgendwie Schönheitswettbewerbe, Beauty, Castingshows, whatever. Also das ist, glaube ich, was total gegensätzlich zu meinen Werten ist. Und Max hat dann aber hinterhergeschoben, so ja, nee, und ich habe jetzt als junger Geschäftsführer das Neue übernommen und dann habe ich gesehen, okay, der ist einfach Anfang 20 und hat das jetzt eben quasi vom Opa beziehungsweise Vater übernommen und und hat eben beschlossen, nee, das ist nicht mehr zeitgemäß, irgendwie Schönheit und Casting und Beauty und Körperbeschau, sondern ich möchte da was anderes draus machen und hat mit seinen eben jungen Jahren gesagt, er möchte einfach Verantwortung übernehmen und hatte den Mut eben zu sagen, okay, wir werfen das komplett über den Tisch und machen was ganz Neues draus. Und dann war ich in diesem Podcast mit ihm, haben wir uns getroffen und ich habe mich eingewählt und er war da mit Video und dann haben wir so Smalltalk, ja, wo sitzt du gerade, wo bist du gerade? Und ich war eben im Office und dann meinte ich so, ja, und du? Und dann sagt er so, ja, bin zu Hause, das ist eigentlich mein Kinderzimmer. Und das war so ein Moment, wo ich dachte so, okay, du hast mich, egal was du vorhast, I support it. Und eben diese Entschlossenheit von diesem Team zu sehen, es ist natürlich nicht nur Max, Max ist der Geschäftsführer, aber der könnte das auf gar keinen Fall machen, ohne das großartige Team, was er um sich hat, auch alle unglaublich jung. Also ich glaube, zwei Personen aus dem Team sind über 30, der Rest eben unter 30, aber mit einer dermaßenen Entschlossenheit. Und vielleicht, um das auch nochmal klar zu machen für die Zuhörenden, es ist mittlerweile so, dass es bei Miss Germany eben drei Kategorien gibt, Founder, Mover und Leader. Und Miss Germany ist eben eine Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Mhm. Jetzt nicht erst seit kurzem, sondern mittlerweile, ich glaube, im 7. Jahr. Und es ist ganz, ganz beeindruckend zu sehen, wenn man schaut, wer die letzten Jahre eben damit dabei war. Und natürlich auch, wer dieses Jahr mit dabei ist. Und ich darf eben in der Kategorie Leader als Jury unterstützen und mir Frauen anhören, ihre Visionen anhören, ihre Haltung zu Leadership, auch ihre Entschlossenheit, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist was, was mich gerade in der aktuellen Situation wahnsinnig begeistert und mir auch sehr viel Hoffnung gibt, dass es so viele Menschen gibt, in dem Fall so viele Frauen, die total entschlossen sind, Verantwortung zu übernehmen, die total entschlossen sind, unsere Zukunft zu gestalten und die sich eben nicht entmutigen lassen von einer gesellschaftlichen Lage, die vielleicht gerade nicht unbedingt die beste ist, wenn wir über Diversity sprechen. Und das ist unglaublich schön, aber natürlich, wie du schon gesagt hast, extrem schwierig, da dann auch Entscheidungen zu treffen.
Und wie triffst du sie dann?
Wenig überraschend wahrscheinlich, wenn man mir jetzt schon ein bisschen zugehört hat. Ich treffe sie immer aus meinem Gefühl raus.
Hätte ich jetzt auch gedacht.
Ja, und also es war ganz spannend zu sehen, weil wir hatten als Jury auch alle einen sogenannten Jury-Pick. Also wir durften quasi eine Kandidatin direkt in die nächste Runde schicken, die uns besonders begeistert. Und ich habe bis wirklich kurz vor Schluss gewartet, weil ich gesagt habe, ich will dieses Gefühl haben. Und gerade bei Leadership geht es für mich nicht darum, ob jetzt jemand den perfekten Pitch hat oder mir die perfekte Story erzählt. Ich finde, Leadership ist eine Gefühlssache. Ich muss das Gefühl haben, hey, mit dieser Person mache ich alles. Und ich habe das zu meiner Co-Juniorin Lucy auch gesagt, ich möchte, dass diese Frau bei uns ins Juryzimmer reinkommt und wenn sie rausgeht, will ich das Gefühl haben, dass ich mitgehen möchte und dass ich mit ihr arbeiten möchte und sie mir sagen soll, was jetzt zu tun ist. Das ist für mich Leadership.
Ja.
Und da geht es gar nicht so sehr um das Thema, um das Was oder um das Wie, sondern es geht für mich wirklich um das Gefühl. Und das hatte ich tatsächlich mehrmals bei mehreren Frauen und auf eine ist dann eben mein Jury-Pick auch gefallen. Und ja, ich glaube, ganz generell ist das so die Entscheidungsgrundlage für mich. Wo habe ich das Gefühl, das ist eine Person, mit der würde ich sofort anfangen zu arbeiten. Und dann ist es für mich eine klare Leaderin.
Wie genau läuft das bei der Miss Germany-Wahl dann mit diesen drei Kategorien ab? Es gibt Bewerberinnen, die sich vorher beworben haben und wie geht es dann weiter?
Ja, also tatsächlich gab es über 2000 Bewerbungen, was wahnsinnig beeindruckend ist. Und aus diesen 2000 Bewerbungen wurden dann erstmal die Top 90 rausgesucht. Da waren wir als Jury noch nicht beteiligt, sondern es hat wirklich das Team von Miss Germany gemacht, einfach darauf zu schauen, okay, wer hat da ein großes Potenzial, was passt. Und die Top 90, die jetzt eben letzte Woche gepitcht haben, beziehungsweise wo wir auch gedreht haben, weil das Ganze kommt ja auch ins Fernsehen, die hatten dann eben einen 90-Sekunden-Pitch vor der Jury, wo sie in 90 Sekunden ihre Idee oder ihr Unternehmen, was auch immer, vorstellen konnten. Und dann hatten wir als Jury noch 3 bis 4 Minuten Zeit, Fragen zu stellen. Und für mich ging es eben null darum, ob das jetzt ein perfekter Pitch ist, ohne verhaspeln oder sonst wie. Ich finde das eher sympathisch, wenn ich das Menschliche merke, wenn ich Aufregung spüre, wenn ich Anspannung spüre, dann merkt man ja auch, da ist Leidenschaft dabei. Und deshalb ging es für mich eben viel mehr darum, wirklich, was für ein Gefühl bringt die Kandidatin rüber und nicht, wie perfekt hat sie ihr Thema jetzt präsentiert.
Gerade ist also dein Thema oder eigentlich auch einer sozusagen der Themen in deinem Sabbatical die Miss Germany-Wahl. Und du schreibst aber gerade auch noch, wenn ich es richtig gesehen habe, an deinem zweiten Buch. Mhm. Worum geht's da?
Das passt eigentlich perfekt zusammen. Also Miss Germany ist natürlich gerade ein Projekt von vielen. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich habe ja das große Glück, mehrere Ehrenämter zu haben. Ich habe tatsächlich auch jetzt letzte Woche nochmal ein Gespräch gehabt für ein neues Advisory Board Mandat, was dazu kommen wird. Und es ist eigentlich ganz schön, weil wenn man sich anschaut, was ich so alles gerade an Projekten mache, wo ich involviert bin, wo ich mich engagiere, dann ist das Buchthema eigentlich die perfekte Zusammenfassung von allem, weil das Thema meines neuen Buchs wird Verantwortung sein und aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Also einerseits natürlich die Verantwortung für uns selbst. Das ist, glaube ich, das Zentralste und Wichtigste. Wie lernen wir wirklich wieder sinnvoll Verantwortung für uns selbst zu übernehmen, für uns selbst auch einzustehen, uns zu reflektieren, unsere Resilienz zu stärken, unsere mentale und körperliche Gesundheit zu stärken. Und ja, das ist so der Teil Verantwortung für uns selbst, aber dann natürlich auch Verantwortung für unsere Mitmenschen, wie wir miteinander umgehen im Arbeitsalltag, aber eben auch ganz normal in unserem Leben und welche Verantwortung wir da haben, aber auch welche Verantwortung wir nicht haben. Das ist auch was ich, glaube ich, in den letzten Jahren oft lernen musste, was nicht meine Verantwortung ist und was ich vielleicht auch abgeben darf. Und dann natürlich aber auch der große Punkt gesellschaftliche Verantwortung. Und das sind eben viele dieser Projekte, wo ich gerade involviert bin, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Dinge eben verändern. Natürlich auch unternehmerische Verantwortung. Im Corporate-Sprech wäre das dann Corporate Social Responsibility, was ja auch bei vielen Unternehmen gerade leider sehr in Frage gestellt wird. Auch das im Zuge von Trump, aber ich will da auch nicht nur immer auf die US-Regierung schauen, auch bei uns läuft da ja politisch gerade leider viel in eine schlechte Richtung. Und ja, das ist für mich ganz spannend zu sehen, dass das irgendwie die logische Zusammenfassung ist, sich das jetzt anzuschauen. Und gleichzeitig aber auch was, vor dem ich unglaublich Respekt habe, weil ein Buch über Verantwortung zu schreiben, ist eine riesengroße Verantwortung. Ja. Und ich merke, dass es schon Momente gibt, wo ich sehr damit hadere und wo ich sehr zweifle. Steht mir das zu? Kann ich das machen? Darf ich das machen? Mhm. Und mich dann aber immer wieder erinnere, es geht jetzt nicht darum, dass ich ein Buch schreibe und sage, wie toll ich Verantwortung übernehme, sondern dass ich auch ehrlich sagen darf, wo ich eine falsche Verantwortung übernommen habe, wo ich Verantwortung hätte übernehmen müssen und dass es eben ja auch gar kein Buch über mich ist, sondern ein Buch über dieses Thema und vielleicht auch über viele Menschen und Projekte, die ich begleiten durfte in den letzten Jahren.
Finde ich super spannend, weil du auch gerade davon sprichst, wie es ist, auch etwas von dir öffentlich zu machen, so dieses, darf ich das eigentlich? Ich fand das sehr spannend, als ich von dir gelesen habe, dass du total damit gehadert hast, auch zum Beispiel über deine zweite Scheidung öffentlich zu sprechen und dass du da Angst davor hattest, wie die Reaktionen sind, weil das gesellschaftliche Bild ja sein könnte, ach je, zweite Scheidung und oh Gott, die ist ja noch so jung. Also das ist jetzt nicht meine Worte.
Das
waren deine. Und dass du aber ja super viel positives Feedback bekommen hast, ist ja dann eigentlich auch für dich in dem Sinne schon ein ermutigendes, oder das war für dich ermutigend ja wahrscheinlich, und das könnte ja dann jetzt auch für dein Buch so sein, dieses wahrscheinlich machst du dir zu viele Gedanken und wahrscheinlich wird das Feedback sehr gut werden.
Ja, und ich glaube, es sind ja oft diese Momente, in denen wir so sehr zweifeln oder in denen wir vielleicht Angst haben, wo wir dann eigentlich wachsen können. Und ich finde das sehr spannend. Ich habe mal ein Buch gelesen, wo so ein bisschen die zwei Formen von Angst beschrieben werden, dass es eigentlich zwei sehr unterschiedliche gibt, nämlich die Angst, wenn wirklich was lebensbedrohlich ist, wenn unser Leben in Gefahr ist. Und aber auch eben diese andere Art von Angst, und dass es meistens eine Angst ist vor einem Raum, der eben groß ist, ein Raum, der sich öffnet, Angst vor Wachstum eigentlich. Und es war ganz oft in meinem Leben so, dass ich erst mal eine große Angst hatte. Auch mein erstes Buch, das geht ja um Emotionen. Und auch da habe ich sehr, sehr viel Persönliches reingebracht. Auch oft Momente gehabt, wo ich unglaublich Angst hatte, das jetzt aufzuschreiben, weil es eben meine persönlichen Erfahrungen auch waren, auch viel meiner eigenen Geschichte. Und ich dann aber gemerkt habe, nee, genau das ist wichtig. Und wie du sagst, auch eben so ein Moment, die zweite Scheidung, wo ich dachte, um Gottes Willen, so das zweite Mal geschieden unter 40, ich war 38 bei der zweiten Scheidung. Was denken denn die Leute? Und dann zu sagen so, ja, ich kann nicht beeinflussen, was die Leute denken, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir oft uns ehrlich zeigen, dass wir uns verletzlich zeigen. Und meistens ist es in diesen Momenten so, dass dann auch andere vielleicht sehen so, hey, gut, dass du sagst, mir geht's genauso. Ja. Und das war tatsächlich genau bei dem Post mit der Scheidung, dass mir so, so viele Menschen geschrieben haben, auch ganz viele persönliche Nachrichten, die gesagt haben so, boah, ich bin so erleichtert, dass du das sagst, ich fühle das genauso, mir geht's genauso. Mhm. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass es manchmal für uns vielleicht ganz, ganz schwer ist, was auszusprechen, aber dass wir es dadurch für viele Menschen vielleicht ein Stückchen leichter machen.
Punkt. Nee, ich finde das total toll, und das ist ja auch so ein bisschen das, was wir versuchen bei Nushu zu leben, dieses wir sind der Safe Space und du darfst dich trauen, Sachen auszusprechen, weil es wird bestimmt 10 andere geben, die in der gleichen Lage sind und sagen, ach für gut, dir geht's auch so. Mhm. Oder jemand, der zugibt und sagt, eben, ich gebe etwas preis, auch wo etwas vielleicht mal nicht so gut funktioniert hat, und ich helfe damit aber einer anderen Person, indem ich sage, guck mal, ich habe die und die Erfahrungen schon gemacht, ich kann dir damit weiterhelfen.
Absolut. Also das muss ich auch echt sagen, habe ich bei euch immer schon so erlebt. Und ich habe auch eine ganz, ganz schöne Story tatsächlich, was euch betrifft. Also es gibt ja viele Frauen aus der Nushu-Community, mit denen ich mittlerweile befreundet bin oder eben auch arbeite. Und ein ganz, ganz besonderer Moment war, als ich, als mein erstes Buch damals rausgekommen ist, und wir haben hier eben gemeinsam eine Lesung gemacht. Ihr habt das organisiert und es gab eine Nushu-Lesung, und ich durfte so ein bisschen aus meinem Buch erzählen. Es war ein ganz, ganz toller Abend, ganz viel Austausch. Und es hat damals eine Frau aus der Nushu-Community den Abend fotografisch begleitet. Mhm. Und sie hat mir dann danach Fotos geschickt, und ich war so beeindruckt. Man kriegt ja öfters mal nach Events Fotos, aber es war so, ich habe mich so gesehen gefühlt. Mhm. Auf eine ganz besondere Art und Weise. Also ich habe diese Fotos gesehen und dachte so, boah, krass. Das waren vielleicht jetzt nicht optisch, wo man sagt so, da bist du am besten getroffen oder so, aber ich habe mich gesehen gefühlt. Ja. Und ich hatte das Gefühl, Madeleine hat mir den Mut gegeben, mich so zu sehen, wie ich eben auch sein kann, und auch den Raum einzunehmen. Und ich wollte das einfach kurz erzählen, weil ich das so eine schöne Story fand und weil ich finde, dass das euch als Community so auf den Punkt bringt, so dieses Frauen, die sich begegnen, eben ihr schafft diesen Safe Space, Frauen können sich begegnen und dann aber dieses Totale bestärken und dann absolut aus über sich hinauswachsen, weil es jemanden gibt, der dann total an einen glaubt. Also das finde ich echt immer sehr, sehr beeindruckend.
Das ist voll schön. Jetzt sind wir eigentlich auch schon fast am Ende mit diesem schönen Nushu-Schweif. Letzte Frage ist in diesem Podcast immer, wenn auf einer Veranstaltung von Nushu ein Plakat von dir hängen könnte und es würde ein Satz draufstehen, den du aussuchen darfst, was würde draufstehen?
Oh, das ist richtig schwierig. Ich glaube, es würde draufstehen, lasst uns die Zukunft gestalten mit Gefühl und mit Verantwortung.
Vielen Dank, Magdalena.
Danke dir.
Ja, und wenn ihr so tolle Frauen wie Magdalena gerne kennenlernen würdet und davon über 2500 mittlerweile, dann kommt doch einfach zu Nushu, meldet euch an oder kommt erstmal ins kostenlose Meet Nushu, wo ihr einfach in einer Online-Veranstaltung kurz und knapp von uns erklärt bekommt, was eure Benefits hier bei uns sind. Alle Infos dazu sind in den Shownotes, und ich freue mich auf die nächste Folge.